Was wir eben gesungen haben, ist so der Schlussakkord, der Höhepunkt eines uralten christlichen Liedes. Philipper 2, Vers 11. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wenn man so singt diese Lieder, wo Jesus gepriesen wird als Herr und als König, das ist ja manchmal etwas fremd in unserer Welt. Denn welche Herren und Könige und Kaiser gibt es denn wirklich noch? Im Kurier war zum Beispiel nachzulesen am 12. November diesen Jahres, also vor 11 Tagen, da steht, ich zitiere, 1918 zerfiel die Monarchie. Aus den Trümmern entstand die Republik Österreich. Zum 90. Jahrestag gibt es Feiern und eine Ausstellung. Und auf Dreisat war gestern Abend eine Dokumentationssendung zu sehen vom Reich zur Republik. 1918 ruft eine provisorische Versammlung hier in Wien die Republik Deutsch-Österreich aus. Und noch etwas geschah in diesem Zusammenhang. Kaiser Karl I., Kaiser von Österreich, Karl IV., König von Ungarn und Kroatien und Karl III., König von Böhmen, wohlgemerkt eine Person ist das, verzichtete am 11.11.1918 auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Österreichische Geschichte vor 90 Jahren. Die Zeit der Kaiser und Könige endete, obwohl ich noch verwundert bin, dass es auch noch heute Hofräte gibt. Aber heute gibt es nur noch wenige Könige in wenigen Ländern, meistens mit repräsentativer Funktion. Und kaum ein Mensch des 21. Jahrhunderts bezeugt einem König oder einem Kaiser wirklich Respekt oder lässt sich von einer Königin oder Kaiserin beherrschen. Die Frage der heutigen Predigt, hier haben wir die Folie dazu. Was meinen Christen eigentlich, wenn sie Jesus ihren König oder ihren Herrn nennen? Denn die Beobachtung ist ja, dass es in Kirchenliedern wohl noch vorkommt, Jesus als König und Herr zu preisen, aber es ist keine zeitgemäße Sprache oder Vorstellung. Es sind biblische Begriffe, die Antwort geben auf die Frage, wer ist Gott? Gott, der Herr. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, ist man schon lange vor ein Problem gestellt. Zum Beispiel in der Übersetzung von Bibeltexten. Im 3. Jahrhundert vor Christus wollte die große weltberühmte Bibliothek von Alexandrien in Ägypten die hebräische Bibel haben, die damals bei den Juden das Wort Gottes repräsentierte. Und es wurde eine Übersetzung der hebräischen Tora in Auftrag gegeben. Übrigens die älteste Bibelübersetzung der Welt im 3. Jahrhundert vor Christus. Damals konnte man in Alexandrien Hebräisch nicht verstehen. Aber Griechisch war die Sprache der damaligen Welt, so wie man heute weltweit sich weitgehend mit Englisch verständigen kann, gelang das damals mit Griechisch. Selbst in Rom, wo man normalerweise Latein sprach, hat man damals Griechisch gesprochen. Und so war es die Aufgabe, die hebräische Bibel zu übersetzen in die griechische Sprache, die damals verständlich war. Man kam aber an Grenzen bei dieser Übersetzung, weil jede Übersetzung auch Interpretation ist. Und es stellte sich die Frage, wie soll man denn den Gottesnamen wiedergeben? Lässt sich Yahweh, das Tetragramm, der hebräische Gottesname, überhaupt übersetzen? Und so versuchte man das. Man hatte den hebräischen Text, wo Yahweh drin vorkam, vor sich liegen und übersetzte alle Texte drumherum, alle Worte drumherum auf Griechisch und ließ das hebräische Wort stehen. Das sah aber sehr merkwürdig aus und es war für Griechen oder griechischsprachige Menschen damals nicht zu lesen, nicht zu verstehen. Und man rang darum, wie kann man den Gottesnamen Yahweh ins Griechische übersetzen? Und man fand einen Weg. Man übersetzte Yahweh, den Gottesnamen, mit Kyrios. Kyrios, der Herr. Und dieses Wort kommt 9000 Mal in der LXX, steht für Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel des Alten Testaments. 9000 Mal kommt dieser Name etwa vor. Das ist eine ganze Menge. Und dieser Name ist wirklich die höchste Bezeichnung, die man für Gott in einer Übersetzung finden kann. Es gibt nämlich eine Rangfolge. An erster Stelle steht der Kyrios, der Herr. Erst danach kommt der Kaiseros, der Kaiser. Und dann der Basileus, der König. Der Herr steht absolut an der Spitze. Aber was ist dieser Kyrios? Der Kyrios ist ein uneingeschränkter Herrscher. Einige Beispiele von Menschen, die diesen Titel trugen oder auch nicht trugen. Wenn wir demnächst die Weihnachtsgeschichte hören, wir werden ja Heiligabend hier um 16 Uhr die Christvesper feiern, da werden wir die Weihnachtsgeschichte hören nach dem Lukasevangelium, da kommt der Kaiser Augustus drin vor. Augustus regierte von 31 vor Christus bis 14 nach Christus, also eine lange Regierungszeit, aber er scheute sich. Er scheute sich, sich Kyrios nennen zu lassen. Aber es gab dafür andere Herren, die dann kamen, die den Titel Kyrios gerne führten. Caligula regierte 4 Jahre lang von 37 bis 41 nach Christus als wahnsinniger Autokrat. Es gibt darüber noch eine ganze Menge nachzulesen, wer da Interesse hat, im Internet mal zu recherchieren. Nero ist bekannt geworden als Christenverfolger, 14 Jahre lang Regierungszeit. Kaiser Domitian, ein brutalster Gewaltherrscher, Regierungszeit 15 Jahre. Diese Herren hatten keine Probleme, sich selbst als Kyrios zu bezeichnen. Also als einer, dem keiner was kann. Ein uneingeschränkter Herrscher. Ein uneingeschränkter Herrscher, der nicht gewählt wird, der einfach da ist und herrscht. Und interessant ist, dass die ersten Christen fast automatisch den Titel Kyrios Herr für den auferstandenen Jesus Christus wählten. Als Christus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnete, reagierte einer dieser Jünger genauso. Mein Herr und mein Gott. Thomas war das. Mein Herr und mein Gott. Ist dieser Titel denn zutreffend? Kyrios, Herr? Ist Jesus ein uneingeschränkter Herrscher, der nicht gewählt wird, der einfach da ist und herrscht? Trifft dieser Titel tatsächlich zu? Denn Gott wird ja Mensch in Jesus Christus, auch mit menschlichen Einschränkungen. Und Christus wird von Menschen abgelehnt, abgewählt, gekreuzigt, abgetan, verworfen. Und er ist ja auch nicht mehr da, als Herrscher kaum wahrnehmbar. Ist dieser Titel Kyrios Herr zutreffend für Jesus? Wir schauen mal weiter. Wir haben es eben gesungen und auch gehört im gelesenen Bibeltext. Jesus Christus ist der Herr. An dieser Stelle steht dieses Wort Kyrios. Jesus Christus ist der Herr. Dieses Bekenntnis ist der Höhepunkt des sogenannten Christus-Hymnus, der nachzulesen ist in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Paulus greift hier einen Hymnus, ein altes Lied auf, in dem der Weg Christi von seinem Sein vor der Zeit über seine Menschwerdung und seinen Tod bis zur Erhöhung und Einsetzung zum Herrscher des Alles beschrieben wird. Der im Lied betonte Gehorsam Jesu wird der Gemeinde damals, ich denke auch heute, als Vorbild für gegenseitiges Dienen vor Augen gestellt. Aber was kennzeichnet Jesus Christus als Herrn? Wie wird denn sein Weg beschrieben? Ich habe versucht, das mal darzustellen in einem Bild. Das ist ein Versuch, diesen Text mal bildlich darzustellen. Es beginnt damit, dass Christus Gott gleich ist, oben links. Und daneben soll die Krippe stehen und die Sterne, Weihnachten. Gott wird Mensch. Gott lässt sich herab in die menschliche Existenz. Und das ist ein Weg nach ganz unten. Sein Leben war das eines Menschen, schreibt Paulus. Es geht weiter bis zum Tod am Kreuz. Die Grablegung. Und dann der Stein, der vom Grab weggerollt ist. Die Auferstehung Jesu Christi. Und dass Gott auch dann wieder handelt. Gott hat ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Und am Ende steht, Jesus Christus ist der Herr über allem. Was lässt sich hieran erkennen in Bezug auf den Herrn? Er war Gott gleich, so beginnt der Christushymnus im Philipperbrief. Ein uneingeschränkter Herrscher, der nicht gewählt wird, der einfach da ist und herrscht. Das gilt es anzuerkennen. Und es wird bis heute von Christen weltweit bekannt, auch in unserem Gesangbuch ist es zu finden und auch als Grundlage der Rechenschaft vom Glauben, so wie Baptisten ihren Glauben formulieren, kommt es vor, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Herrn, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Von dort aus geht es los. Wenn nun der Weg Christi beschrieben wird, der Weg Gottes mit den Menschen, stellen wir fest, dass nur ein Herr frei entscheiden kann, diesen Schritt zu tun. Und zwar, er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Auf diese Idee wäre ein Kaiser, ein König, ein sonstiger Herr nie gekommen. Nur weil Gott der Herr ist, kann er diesen Schritt tun, aus seiner Souveränität heraus. Und so kann man es erkennen und bekennen. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und was noch auffällt, wenn man diesen Christus-Hymnus Philipper 2 liest, merkt man, nur ein Herr beherrscht eine Situation und bleibt immer der Handelnde. Es wird nie über Jesus verfügt. Er selbst bleibt immer der, der aktiv ist, der handelt, der agiert. Bis dahin, dass Paulus schreiben kann, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Im Bekenntnis heißt es dann, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dann klingt das Lied in meinem Ohr, Herr, dein Name sei erhöht. Dann geht es weiter, und sie legten ihn ins Grab, doch er stieg zum Himmel auf. Da fehlt was. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Doch der Ostermorgen kam. Da ist der Wendepunkt, der Turning Point an dieser Stelle. Offensichtlich muss man es aushalten. Das Leid, das Christus auf sich genommen hat und den Tod, den tiefsten Punkt, auf den Gott sich einlässt, zu ertragen und Christus nicht zu schnell in den Himmel hinaufsteigen zu lassen, sondern diese Zeit der 3 Tage auszuhalten bis zur Auferstehung. Doch der Ostermorgen kam. Und noch eine Beobachtung. Nur ein Herr hat die Macht, den Tod zu überwinden und die wahre Herrschaft wiederherzustellen. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, schreibt Paulus. Die Herren dieser Welt mögen noch so viel Macht haben, aber vom Tode auferwecken kann keiner von ihnen. Und wenn einer aus dem Grab verschwindet, wie in der vergangenen Woche geschehen, dann nur, wenn ein Sarg samt Leichnam aus einem Mausoleum gestohlen wird. Friedrich Karl Flick auf dem Feldener Friedhof. Für Jesus Christus, den Herrn, aber gilt, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Und dann geht's weiter. Nur ein Herr hat Anspruch auf Verehrung und umfassende Anerkennung. Und zwar in allen denkbaren und undenkbaren Dimensionen. Paulus schreibt, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, ich kann mir das kaum vorstellen, welcher Bereich das ist, aber vielleicht dieser Bereich, ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Es ist geschehen und es wird geschehen, dass viele Menschen vor den Herren dieser Welt auf die Knie fallen. Meist gezwungenermaßen durch Gewaltherrschaft. Verfolgte Christen, wir haben letzten Sonntag daran erinnert. Und viele standen nie wieder auf, sondern blieben für immer am Boden zerstört liegen. So werden Menschen die Knie gebeugt. Nur ein Herr missbraucht seine Herrschaft nicht durch Gewalt, die andere unterdrückt. Jesus Christus erweist seine Herrschaft auf andere Weise. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters und bringt Menschen zum Staunen, zum Bekenntnis und zur Anerkennung. Indem, wie Paulus schreibt, jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, und dann geht es weiter zur Ehre Gottes des Vaters. Da steht nicht, jeder soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr, weil dieser Herr alle klein macht, alle zu Boden tritt, sondern zur Ehre Gottes des Vaters. Und darüber möchte ich eines Tages staunen, und dieses Staunen kann man heute schon lernen. Und ich stelle mir vor, dass dieser Tag kommen wird, dass ich meine Knie beuge vor diesem Herrn Jesus Christus, wenn ich ihn wirklich sehe. Und neben mir der Papst sitzt und auch seine Knie beugt. Und neben mir Ahmadinejad sitzt und auch seine Knie beugt. Und Adolf Hitler da hinten steht und seine Knie beugen muss. Und Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank, seine Knie beugen muss. Werner Faymann seine Knie beugen muss. Und Lars Heinrich seine Knie beugen muss. Weil ich nämlich auch nicht über diesen stehe und mich nicht für besser halten kann. Jeder Mund soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir nehmen mal die nächste. Wenn Paulus das beschreibt in dem Christushymnus, geht es um Christusgemeinschaft. Es geht um eine Zukunftsperspektive und eine Herausforderung für die Gegenwart. Der Christushymnus illustriert, wie eine christliche Gemeinde miteinander lebt und sich zu ihrem Herrn bekennt. Wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir miteinander leben. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Das ist nämlich die Überschrift über dem, was Jesus als den Herrn beschreibt. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Wir haben das vorhin auch in der Textlesung gehört. Es geht um die Christusgemeinschaft als Norm, als Richtschnur. So wie das A vom Klavier den Ton angibt für die Gitarre, damit die Gitarre stimmt, weil die Gitarre in sich diesen Ton nicht hat, braucht es eine äußere Norm. Und die Christusgemeinschaft ist die Norm, die in Christus, den Herrn, begründet ist. Und es geht weiter, es geht um das Einbezogensein in das Christusgeschehen. Also auch in diesen Weg. Es geht darum, dass der Herrschaftsbereich Jesu Christi das Gemeindeleben bestimmen soll. Im Endeffekt eine christusorientierte Ethik. Was heißt das heute für Gemeinde, für mich, für uns? Wer diesen Weg Christi nachvollzieht und in dieser Gesinnung versucht zu leben, ist zu bestimmten Dingen gezwungen. Und zwar zur Absage an alle menschliche Herrschsucht. Ist gezwungen zu einem Nein zu allen selbstberufenen Führern, seien sie außerhalb von Gemeinde oder innerhalb von Gemeinde. Sie sind herausgefordert zu einem Weg, der auch in Tiefen hinabführt und auch Menschen durch Tiefen begleitet. Dafür ist auch Gemeinde da, Wege miteinander zu gehen. Es ist eine Haltung, die es zulässt, selbst Mensch sein zu dürfen und andere Mensch sein zu lassen. So wie Gott eben auch Mensch geworden ist. Man möchte am liebsten sagen, mach's wie Gott, werde Mensch. Es ist ein Verzicht auf Maßlosigkeit, auf Arroganz, Unverschämtheit und Taktlosigkeit. So ein Weg ist das. Wer die Christusherrschaft über seinem Leben zulässt, wird diesen Weg gehen müssen. Wir schauen mal weiter. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Damit überschreibt Paulus diesen Christushymnus. Das heißt, die Philipper sollen in ihrer ganzen Existenz, in ihrem Denken und Handeln, in ihrem individuellen und sozialen Bezug darauf gesinnt sein, was gerade aufgrund der Christusherrschaft sich notwendig ergibt. So schreibt es ein Ausleger dieses Textes, Ulrich B. Müller, in seinem theologischen Kommentar. Aber was ist notwendig, frage ich mich. Notwendig ist das, was Not wendet. Notwendig ist das, was Not wendet. Also eine Herausforderung an Denken und Handeln, was den ganzen Menschen einbezieht, Leib und Seele und Geist. Das ist einmal die Not, die wir Sünde nennen. Trennung von Gott, Zielverfehlung, ist eine Not. Notwendig ist sicherlich das Erkennen der eigenen Sünde, selbst die Knie vor Christus zu beugen und zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es fängt bei mir an. Und noch etwas. Notwendig ist auch das Erkennen der Sünde anderer Menschen. Aber nicht, um über sie zu richten. Sich nicht über sie zu erheben, sondern mit ihnen gemeinsam die Knie zu beugen und zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So sind wir gemeinsam vor Gott. Auch die sozialen Bezüge sind angesprochen. Auch dort ist manches notwendig, was die Not wendet. Es gibt Machtfragen in Familien, wo man übereinander herrschen will, wo man einander abhängig macht, wo man auch auf subtile Weise einander unterdrückt. Was würde passieren, wenn die Beteiligten in einem solchen Konflikt gemeinsam die Knie beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr? Ich glaube, es würde viel ändern für die Zukunft. Notwendig in sozialen Bezügen, vielleicht auch eines Tages die Machtfrage in einer Gemeinde. Paulus schreibt ja nicht umsonst an Gemeinden. Machtfragen in Gemeinden werden ja auch oft sehr subtil gestellt, wo man vielleicht einander misstraut, kontrollieren will. Wie wäre es, wenn man dann einander vertraut? Und erkennt, dass jeder die Knie beugen muss. Nicht vor Menschen, nicht voreinander, aber vor Jesus Christus, dem Herrn. Und dann bekennt, Jesus Christus ist der Herr seiner Gemeinde. Und so wäre es das Ziel, was Paulus anpeilt und zu dem wir eingeladen sind, wenn wir Jesus Christus als den Herrn bekennen. Dass alle bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und mit dem Ziel, Gott die Ehre zu geben, dem allein die Ehre gehört. Amen.